Herzlich willkommen zum Alpha-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 14. Juli. Und bevor ich mich dann ab der nächsten Woche in die Sommerpause verabschiede, möchte ich ganz gerne noch einmal einen Rückblick werfen auf die letzten Tage und die letzten zwei Wochen vor allem, in denen ja doch in Sachen Lebensrecht ein bisschen was passiert ist, insbesondere wenn man auf das Ende des Lebens schaut. In Berlin ist der Versuch, im Schnellverfahren in Deutschland die radikalste Regelung zum assistierten Suizid weltweit zu schaffen, endgültig erstmal im Bundestag gescheitert. Die vorgelegten Gesetzentwürfe hatten dermaßen viele Ungereimtheiten aufzuweisen, dass es nur folgerichtig war, alle abzulehnen. Getreu der Devise, besser gar keine Regelung noch eine Weile ertragen, als eine schlechte Regelung langfristig zementieren. Jetzt hat das Parlament ein bisschen Zeit gewonnen für eine breite gesellschaftliche Debatte, für eine stärkere Einbeziehung der Experten, vielleicht aber auch für ein Gesetz zur Suizidprävention, denn das wäre das, was wir zuvorderst jetzt einmal brauchen werden. Und vor allem müssten dafür die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Also eine Debatte darum, wie man Menschen daran hindert, sich selbst töten zu wollen, wäre etwas, was wir jetzt als allererstes brauchen, aber nicht eine Diskussion darüber, wie man sie möglichst schnell am Ende ihres Lebens davon überzeugen kann, oder ihnen die Möglichkeiten einräumen kann, sich dieses Leben zu nehmen. Denn der Staat hat die Verpflichtung, das Leben jedes Menschen zu schützen, und zwar ohne jede Kosten-Nutzen-Rechnung. Auch ein Mensch, der nicht mehr produktiv ist, sondern aufgrund seines Alters oder seiner Krankheit Kosten verursacht, muss Wertschätzung erfahren und darf nicht den Eindruck haben, nur noch eine unzumutbare Last zu sein. Die Debatte ist einigermaßen sachlich geführt worden, und ich möchte Ihnen ganz gerne ein paar kleine Ausschnitte daraus heute präsentieren. Als erstes Beatrix von Storch von der AfD. Die kann man nun finden, wie man möchte. Aber diese Worte, die sie hier gewählt hat, zeigen noch einmal sehr deutlich, was eigentlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts angerichtet hat.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung für nichtig erklärt. Damit ist die Büchse der Pandora geöffnet. Den Suizid zu einem Akt persönlicher Autonomie zu erklären, führt uns nach meiner festen Überzeugung auf einen entsetzlichen, tödlichen Pfad. Die Niederlande sind diesen Weg vor uns gegangen. Das Ergebnis ist verheerend. 2021 7.666 Tote durch assistierten Suizid und dort überwiegend durch Tötung auf Verlangen. Das sind 4,5% aller Sterbefälle. Dort 10% mehr als im letzten Jahr, 10-mal mehr als Verkehrstote. Hochgerechnet auf Deutschland wären das 34.000, 3-mal mehr als zurzeit. Als das Suizidhilfegesetz in den Niederlanden beschlossen wurde, ging es um extreme Fälle, in denen Menschen schwerst krank waren, ohne Überlebensperspektive. Jetzt geht es nicht mehr nur um unheilbar Kranke, es geht immer mehr auch um körperlich gesunde Menschen, die noch ein langes Leben vor sich hätten, die eigentlich Hilfe brauchen und suchen. Die Kingston-Universität hat eine Studie gemacht in den Niederlanden. Dort werden Menschen mit geistiger Behinderung und Autismus legal getötet. Die Studie hat 39 solcher Fälle aus 2012 bis 2021 aufgedeckt, bei einer Stichprobe von 900 aus 60.000 Fällen. Wenn man das auf Deutschland, auf die Gesamtzahl hochrechnet oder auf Deutschland hochrechnet, dann wären das in Deutschland 11.500 Menschen, geistig Behinderte und Autisten, getötet. Ein besonders trauriges Beispiel aus der Studie, ein junger Mann in seinen 20er Jahren, der den Grund für seinen Sterbewunsch benennt, soziale Isolation. Er wollte sterben, weil er einsam war. Der Kreis potenziell Betroffener wird damit fast grenzenlos. In Umfragen des sozioökonomischen Panels geben 42% der Deutschen an, dass sie sich einsam fühlen. Der niederländische Psychiater Dr. Bram Sitzo erklärt die Motivation der Menschen Assistenz beim Suizid zu suchen. Ich zitiere, sie glauben, dass dies das Ende ihrer Probleme und das Ende der Probleme ihrer Familien sein wird. Das heißt, sie nehmen sich das Leben, weil sie ihrer Familie nicht zur Last fallen wollen. Das ist schrecklich. Die vorliegenden Gesetzentwürfe betonen, dass der Suizid aus freien Stücken erfolgen soll, als autonome Entscheidung. Sie sehen also alle die Gefahr, dass Menschen sich unter sozialem Druck das Leben nehmen. Ich glaube nicht, dass Sie das verhindern werden, keiner der Entwürfe. Gegen sozialen Druck hilft keine auch doppelte Beratungspflicht und kein Vermerk auf einem Beratungsschein. Gerade in Krisenzeiten wächst der Druck auf Alte und Kranke, nicht nur auf die, aber auf die besonders, niemandem zur Last zu fallen. Und wir werden sehr viel mehr Alte und Kranke haben, ohne Familien, und sehr viel mehr Krise. Der Bundeskanzler hat von mehr Respekt gesprochen. Die Realität sieht anders aus. Eine häufige Überschrift im Frühjahr war: Wohnungsnot in Deutschland, Rentner leben zu großzügig. Die Uni Regensburg hat vorgeschlagen, durch die Erhöhung der Mietpreise die Rentner in kleinere Wohnungen zu zwingen. Und in Berlin setzt das Berliner Kirchenstift 110 Senioren vor die Tür. Und dazu kommt die gesamte Infrastruktur von Betreuung, Beratung und Pflege, von alten, kranken und hilfsbedürftigen und körperlich und geistig kranken Menschen befindet sich in einer existenziellen Krise. Pflegeheime gehen in großer Zahl insolvent. In Hessen schlossen 25 in diesem Jahr. 60% der Krankenhäuser sind in einer wirtschaftlichen Schieflage. Viele werden schließen. Die ortsnahe Versorgung von alten und kranken Menschen ist schon schlecht und wird noch viel schlechter. Die Not wird wachsen. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz für Menschen in einer psychischen Notlage beträgt 5 Monate. Was wird die Folge sein, wenn es angesichts der Krise in der Pflege und der Gesundheitsvorsorge einfacher sein wird, eine wohnortnahe, ergebnisoffene Suizidberatung zu bekommen, als einen Pflege- oder Therapieplatz? Noch bevor wir die Suizidprävention stärken, wollen Sie für ergebnisoffene Suizidberatung sorgen. Das sind nicht meine Werte. Wir sollen unser Leben in Freiheit und Verantwortung vor Gott leben. Anfang und Ende des Lebens liegen alleine in Gottes Hand. Daran glaube ich. Vielen Dank.
Man mag zur AfD stehen, wie man will, man mag sie für rechtsextrem halten, man mag es für richtig halten, dass sie vom Bundesverfassungsschutz beobachtet wird. Aber diese Rede, das muss ich leider sagen, trifft den Nagel auf den Kopf. Und das, was Frau von Storch in dieser Rede sagt, können wir als Lebensrechtsorganisation nur unterschreiben. Der assistierte Suizid ist das Einfallstor zur Euthanasie und zur Sterbehilfe, zur aktiven Sterbehilfe, dazu, dass jemand anderes die Person, die sagt, ich möchte nicht mehr leben, tötet. In den Niederlanden raten Ärzte dringend davon ab, assistierten Suizid zu leisten. In Quebec ist der assistierte Suizid gar ganz verboten. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. In fast 18% der Fälle geht der assistierte Suizid schief. Das liegt daran, dass der Patient, derjenige, der also sterben möchte, der Suizident, sich das Mittel eben selbst verabreichen muss. Und das ist einfach nicht so sicher, wie wenn es jemand anders macht, weil ein Patient, der einmal die ersten Tabletten genommen hat, beziehungsweise diesen tödlichen Cocktailmix, nicht mehr nachjustieren, nicht mehr nachsteuern kann. Dann kommt dazu, dass dieses Mittel einfach widerlich schmeckt, dass es Erbrechen und Krämpfe auslöst. Und dass dann eben es passieren kann, dass in diesen Krämpfen, dem Erbrechen, auch das Mittel wieder erbrochen wird und der Patient, der Suizident, dann eben gar nicht stirbt. Dann muss der Arzt, wenn er seinen Behandlungsvertrag einhalten will, denn er hat ja zugesagt, dass mit dem Mittel, die er verabreicht, der Patient tatsächlich sterben kann, nachhelfen. Das aber ist aktive Sterbehilfe. Und genau auf diesem Weg befinden wir uns in Deutschland. Und dass das so ist, das sehen wir eben in anderen Ländern. Nicht umsonst empfehlen eben die Ärzte in den Niederlanden ganz dringend, vom assistierten Suizid abzuraten und ist der in Quebec ganz verboten. Werfen wir also mal einen Blick in andere Länder und schauen, wie sich außerhalb Europas der assistierte Suizid so entwickelt, die sogenannte Beihilfe zum Sterben und was da eigentlich tatsächlich passiert und was dann auch für uns irgendwann mal Realität werden könnte. Australien. Das Ministerium für Gesundheit und Altenpflege der australischen Regierung bietet ein Webinar zum Thema Sterbehilfe für Senioren an. Auf der Webseite des australischen Gesundheits- und Altenpflegeministeriums wird dort am 21. Juli ein Webinar angeboten mit dem Titel Freiwillige Sterbehilfe, was Sie wissen müssen. Und in der Aktion heißt es, besuchen Sie Swinburne's Wellbeing Clinic for Older Adults für ein kostenloses Webinar zum Thema Altern. Dass es dann gar nicht ums Altern geht, sondern darum, das Altern zu beenden, erfährt man dann, und wie das geht, erfährt man dann eben in diesem Seminar. Kanada. Dort hat Fraser Health, eine Gesundheitsbehörde in British Columbia, eine Dia-Show zur Förderung der Sterbehilfe an Rentner verschickt. Will Potter berichtete darüber in der Daily Mail. Der hatte eine Kopie dieser Dia-Show zur Förderung der Sterbehilfe, die an gesunde Rentner verschickt wurde, zur Verfügung gestellt bekommen. Die Dia-Show enthält Ratschläge zu Ausdrücken des Sterbewunsches und sie weist darauf hin, dass diese Dia-Show genutzt werden kann, ein Gefühl der Kontrolle zu fördern. Auch unheilbar kranken Patienten wird scheinbar die Chance geboten, innerhalb eines Tages zu sterben. Nun muss man wissen, dass in British Columbia, wo das passiert ist, 2022 es einen Anstieg der Sterbefälle durch Sterbehilfe um 24% gegeben hat. Seit März 2021 hat die Sterbehilfe hier exponentiell zugenommen. Da hat Kanada nämlich das Gesetz erweitert, um Sterbehilfe auch für Menschen zu ermöglichen, die nicht unheilbar krank sind. Für diejenigen, die also nicht unheilbar krank sind, gilt jetzt, dass ihr Tod nicht vernünftigerweise vorherbar sein muss. Das heißt, die Patienten müssen nach Angabe des Gesundheitsdienstleisters nur 90 Tage lang beobachtet werden. Und die Symptome, die dann beobachtet werden und die unter die Option fallen, dass man eben Medical Assistance in Dying in Anspruch nehmen kann, das ist diese Form der Sterbehilfe in Kanada. Dazu gehören chronische Schmerzen oder aber auch Fibromyalgie. Außerdem hat die kanadische Regierung Pläne angekündigt, Menschen zu erlauben, ab März 2024 ausschließlich aufgrund einer psychischen Erkrankung zu sterben. Dazu sollte man wissen, dass eine der psychischen Erkrankungen, die bei der WHO als solche eben gelistet werden, Suizidalität ist. Mit anderen Worten, die kanadische Regierung bietet jetzt Patienten mit der psychischen Erkrankung, Selbsttötungsgedanken, die Selbsttötung als Option an. In Kanada sind etliche Fälle aufgefallen oder aufgetreten, die wirklich erschreckend sind. Über einen Fall berichtet Potter, der auch in dieser Zeitung Daily Mail über den Dia-Vortrag berichtet hatte, von Donna Duncan, die ist 61 Jahre alt gewesen, als sie im Oktober 21 durch Sterbehilfe starb. Sie hatte eine Gehirnerschütterung, die sie sich bei einem Autounfall zugezogen hatte. Und danach gab es psychische Probleme. Das hatte vor allem auch damit zu tun, dass in dem Krankenhaus, wo sie sich vorstellte, während der Corona-Zeit keine Behandlung möglich war. Also Behandlung ging nicht, weil es ja Corona war. Aber Medical Assistance in Dying, also assistierter Suizid im Grunde genommen, das war drin. Besonders erschreckend ist auch der Fall der Militärveteranin Christine Gauthier. Also sie war Army Corporal in der kanadischen Armee, eine ehemalige Paralympikerin. Und die hatte die Regierung gebeten, einen Rollstuhllift in ihrem Haus zu finanzieren. Das hat sie jahrelang immer wieder versucht, immer wieder gab es bei der Beantragung Verzögerung und schließlich hat ihr ein Sozialarbeiter gesagt, also wenn Sie wirklich so verzweifelt sind, dann können wir Ihnen jetzt medizinische Hilfe beim Sterben geben. Es wundert also überhaupt nicht, dass die Zahl der Todesfälle durch Euthanasie in Ontario im Jahr 2023 um mehr als 25% gestiegen ist. Die Zahlen in Kanada gehen durch die Decke. Das ist absolut erschreckend und es ist absolut erschreckend, wofür mittlerweile Sterbehilfe in Kanada angeboten wird. Wegen Armut, wegen Obdachlosigkeit, wegen der Unfähigkeit, medizinische Behandlung zu erhalten. Das sind keine Ausnahmen mehr. Kürzlich wurde Rose Finlay, einer querschnittsgelähmten Frau, der Tod durch Sterbehilfe genehmigt. Man hat ihr dann gesagt, sie müsste allerdings 90 Tage warten, weil sie ja nicht unheilbar krank ist. Sie hat also die Genehmigung bekommen, innerhalb von 90 Tagen durch Euthanasie zu sterben. Aber, und das ist der eigentliche Knackpunkt, ihr wurde mitgeteilt, dass sie 6 bis 8 Monate warten müsste, bis ihr Antrag auf finanzielle Unterstützung durch ein Programm gewährleistet würde. Das ist OSDP, Ontario Disability Support Payments, also Zahlungen des Staates Ontario an Menschen, die Behinderungen haben und die einfach finanzielle Unterstützung brauchen. Medical Assistance in Dying, assistierter Suizid, das geht sofort. 6 bis 8 Monate Wartezeit, bis man Geld bekommt, damit man sein Haus behindertengerecht einrichten kann. Wir sehen, die Fälle der Euthanasie nehmen nicht nur zu, sie weiten sich wie ein Krebsgeschwür aus und sie weiten sich vor allem aus in Bereiche, in denen wir noch vor Jahren gesagt hätten, dafür darf man niemals Euthanasie genehmigen. Während also in den Niederlanden es jetzt mittlerweile offensichtlich gang und gäbe ist, Menschen mit Behinderungen oder Autismus, die angeben, einsam zu sein, zu euthanasieren, werden in Kanada Menschen, die obdachlos oder arm sind oder eine Behinderung haben und bei denen der Staat sagt, wir wollen die finanziellen Hilfen zur Milderung eurer Situation nicht zur Verfügung stellen, euthanasiert. Das ist der Weg, den wir beschreiten, wenn wir auch in Deutschland assistierten Suizid salonfähig machen. Mich wundert es daher eigentlich auch gar nicht, dass so prominente Vertreter der Ärzteschaft wie Frank Ulrich Montgomery, der auch schon Präsident des Weltärztebundes gewesen ist, nicht besonders enttäuscht gewesen ist darüber, dass der Bundestag keinen der beiden vorliegenden Gesetzentwürfe zum assistierten Suizid akzeptiert hat.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht festgestellt, dass der Zustand ungeregelt sei. Er hat nur gesagt, der Bundestag kann regeln, wenn er will, aber er muss nicht. Und insofern glaube ich, dass es gut war, dass diese beiden Gesetzentwürfe nicht Mehrheiten gefunden haben. Bei allem Respekt vor den Antragstellern, vor den Abgeordneten, muss ich sagen, beide hätten letztlich zu einer Profanisierung der Sterbehilfe beigetragen. Und das wäre schlecht. Der gegenwärtige Zustand, den soll man jetzt mal so lassen. Es hat in den letzten 3 Jahren seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts keine Dammbrüche gegeben. Es hat keine Skandale gegeben. Es hat kein starkes Ansteigen der Suizidalität gegeben. Insofern glaube ich, dass genug getan ist im Moment. Es hat in den letzten 3 Jahren, seit Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, keinerlei Rechtsunsicherheiten, keine Probleme und keine Prozesse gegeben. Also ich glaube, wenn man, und auch der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, der Theologe Darburg, hat ja bestätigt, dass es vielleicht am klügsten ist, jetzt mal gar nichts zu machen. Man kann nicht jeden Lebenszustand, jedes und alles im Leben bis ins Kleinste mit Verwaltungsprozessen rechtlich regeln. Ich sage es nochmal, die Dimensionen, 1 Million Menschen, die sterben, etwa 200, die sich im Jahr das Leben nehmen, auf diesem Wege. Aber wir haben alleine 100.000 normale, in Anführungsstrichen, Suizidversuche, bei denen 10.000 Menschen sterben. Da muss man den Schwerpunkt drauflegen und nicht auf die Regelung dieser Dinge.
Ich glaube, dass Professor Montgomery nicht der einzige Arzt ist, der jetzt erleichtert ist. Ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass sie sagen, ein Arzt, der gleichzeitig assistierten Suizid leistet, der mich also auch töten würde, den möchte ich eigentlich nicht unbedingt als Arzt haben. Ich glaube, dass viele Menschen sagen, mein Arzt oder meine Ärztin und ich, das ist ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis. Ich kann mich darauf verlassen, dass sie alles tun wird oder dass er alles tun wird, um meine Gesundheit und mein Leben zu schützen. Und wenn ich mal in Depressionen verfallen sollte und nur noch sterben will, dann vertraue ich darauf, dass mein Arzt alles daran setzen wird, mich umzustimmen und mir zu helfen. Ich glaube, viele Menschen wissen, dass Selbsttötung die schlechteste Lösung ist, vor allem für die Hinterbliebenen. Und sie vertrauen darauf, dass die Ärzte auch das im Blick haben, dass sie wissen, was mit den Angehörigen passiert, wenn ein Suizid erst einmal erfolgt ist. Ärzte sind Heiler und so soll es auch bleiben. Diesen letzten Podcast vor der Sommerpause möchte ich mit einem meiner Lieblingslieder schließen. Und zwar von einem meiner Lieblings-Singer-Songwriter, Billy Joel. Der ist 1975 von Kalifornien zurückgezogen nach New York in einen Stadtteil oder in einen Ort, der sich Highland Falls nannte, und hat darüber das Lied geschrieben, Summer Highland Falls. Dort heißt es in der ersten Strophe, They say that these are not the best of times, but they are the only times I've ever known, and I believe there is a time for meditation in cathedrals of our own. Sie sagen, dass das hier nicht die besten Zeiten sind, aber es sind die einzigen Zeiten, die ich jemals gekannt habe. Und ich glaube, es gibt eine Zeit für Meditieren in unseren eigenen Kathedralen. In einer weiteren Strophe heißt es, Now we are forced to recognize our inhumanity, our reason coexists with our insanity. And though we choose between reality and madness, it's either sadness or euphoria. Und auch das trifft eigentlich zu. Wir sind gezwungen, unsere Unmenschlichkeit zu erkennen, die sich gerade in solchen Debatten um den assistierten Suizid zeigt. Und wir sehen, dass unser Verstand koexistiert mit einer gewissen Verrücktheit, mit einem bestimmten Wahnsinn. Wir versuchen zu wählen zwischen der Wirklichkeit und diesem Wahnsinn. Das ist die Situation, in der wir uns befinden, und es fällt uns zusehends schwerer, die Wirklichkeit, die Wahrheit zu erkennen. Sehr viel besser kann man das, was wir heute erleben und wie sich unsere Zeiten gestalten, glaube ich, gar nicht auf den Punkt bringen. Das sind die Zeiten, in denen wir leben. Wir kennen keine anderen. Und es sind ganz sicher nicht die besten Zeiten, die man sich vorstellen kann, weil furchtbar viel im Argen liegt. Und genau deswegen ist es die Zeit, in Kathedralen nicht nur zur Meditation, sondern auch zum Gebet wieder zur Ruhe und zur Besinnung und zur Einkehr zu kommen. Summer, Highland Falls, Billy Joel.
They say that these are not the best of times, but they're the only times I've ever known. I believe there is a time for meditation in cathedrals of our own. Now I have seen that sad surrender in my lover's eyes. I can only stand apart and sympathize. For we are always what our situations hand us. It's either sadness or euphoria. Realize that nothing's ever changed. For all our mutual experience, our separate conclusions are the same. Now we are forced to recognize our inhumanity. A reason coexists with our insanity. So we choose between and madness, it's either sadness or euphoria. similarities. It's either sadness or euphoria.